Quality proteins aren't just for special occasions. With Omaha Steaks, you get mouth-watering proteins delivered right to your door, individually packaged and portioned, so a great dinner is just minutes away. From Taco Tuesday to a weekend feast, taste the Omaha Steaks difference. Start getting flavorful proteins delivered today. Visit omahasteaks.com and get $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, code AUDIO. Terms apply. See site for details.
Hat Trump sich verzockt?
Ja, Strategie ist ein eigenes Geschäft, von dem Trump nichts versteht. Und dann glaube ich aber, dass die Schäden, die dadurch angerichtet worden sind, wirklich dauerhaft und tief sind. Microsoft nochmal ganz schlimm, ehrlich gesagt. Und solange wir weiter so agieren, wird das nichts mit Europa. Und der Moment könnte in den USA kommen und dann bricht so dieses ganze Gefüge, das auf Kredit aufgebaut ist, zumindest teilweise zusammen. Also da mache ich mir große Sorgen. Wir haben in den letzten Tagen und Wochen einige langweilige Aktien aufgestockt und ich wollte mal ein Musterbeispiel nehmen. Die haben eine tolle Zukunft vor sich und noch kennt sie keiner.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem der bekanntesten Investoren des Landes. Er ist Börsenexperte, Value Investor, Dr. Hendrik Leber. Herzlich willkommen zurück.
Hallo Herr Lochner, ich freue mich.
Sehr schön, dass Sie zurück sind und wenn ihr solche hochkarätigen Gäste nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr mir einen riesen Gefallen tun und euch auch um meinen Kanal abonnieren. Herr Leber, ich habe mir 7 schnelle Fragen für Sie für den Anfang überlegt.
Gut.
Wollen wir reingehen. Erstens, hat Trump sich verzockt?
Ja.
Zweitens, werden die Zinsen jetzt steigen in den USA? Wird die Fed die Zinsen erhöhen?
Ja.
Ist die Goldrally vorbei?
Ja.
Oh, da bin ich gespannt heute. Ist der Bitcoin endgültig im Bärenmarkt?
Nein.
Fünftens, haben wir das Tief schon gesehen?
Nein.
Wird das trotzdem dann noch ein gutes Börsenjahr?
Ein interessantes.
Interessantes, das ist es ja jetzt schon. Mal schauen, was Sie noch erwarten. Und welche Aktie haben Sie zuletzt gekauft?
Die zu allerletzt, die gestern Techsend, T-E-K-S-C-E-N-D.
Spannend, Herr Leber. Ich freue mich aufs Gespräch. Vielleicht bleiben wir gleich bei dieser Aktie. Die Leute werden sich jetzt fragen, was steckt da dahinter? Was ist das für eine Aktie und warum vor allem?
Ja, darf ich einen großen Bogen machen?
Gerne, gerne.
Weil die Aktie steht für mich nicht allein im Raum. Wir waren ja im November in Japan für eine Halbleitertour. Also wir haben uns die ganzen Zulieferfirmen, nicht die ganzen, aber so etwa 10 Zulieferfirmen angeschaut. Das ist eine faszinierende Welt der Hochpräzision, die dann nachher dann irgendwo bei uns in so einem iPhone landet. Und der Halbleiteranalyst war jetzt neulich wieder bei uns zu Besuch. Der kam aus Japan und hat so ein paar Dinge erzählt. Und da war so ganz am Rand so eine kleine Aktie, die heißt eben Techsend. Und ich habe die nirgendwo gefunden, weil die noch gar nicht lange gelistet ist. Es geht um Folgendes. Bei den Halbleiterchips gibt es ja diese Belichtungsmasken. Und die haben bestimmte Glasschichten drauf. Und das wird ganz kompliziert belichtet. Und irgendjemand muss ja das Muster auf diese Masken aufbringen. Und da ist Techsend einer von den wenigen, die das in diesem hochauflösenden Format können. Und der Grund, warum wir nie von ihnen gehört haben, ist, dass sie vorher bei Toppan Printing ein Teil des Unternehmens waren und jetzt an die Börse gebracht wurden. Und das ist für mich immer schön, wenn kein Analyst sie so wirklich entdeckt hat bisher, sie noch ganz frisch und jung ist und sie sich noch zeigen muss draußen in der Warenwelt. Und wir dachten, dann gehen wir jetzt lieber mal früh rein. Die haben eine tolle Zukunft vor sich und noch kennt sie keiner.
Es geht sofort weiter mit dem Interview, Leute, aber vorher ein super Service für euch. Ihr habt es gerade gehört, Dr. Hendrik Leber rechnet damit, dass wir das Tief noch nicht gesehen haben. Für alle, die gerade entweder verunsichert sind oder die auf Nachkaufchancen lauern. Ganz, ganz wichtig, das Ganze mit Strategie angehen. Wie macht man das? Wie kaufen Profis nach, wenn es richtig krachen sollte? Das erfahrt ihr in unserem Gratis-Guide SOS. So kaufen Profis nach, wenn die Kurse fallen. Jetzt gratis sichern. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview.
Sehr spannend. Generell gerade Japan, da können wir gleich noch drüber sprechen. Und vor allem bei diesem Thema natürlich Halbleiter, KI. Also wirklich ein sehr spannender Markt. Danke, dass Sie da gleich schon mal so loslegen hier mit so einer spannenden Aktie. Haben Sie sich auch zuletzt von Aktien getrennt? Das klang jetzt schon mal nicht so euphorisch eingangs, was Sie gesagt haben. Haben Sie zuletzt was geändert?
Ja, wir haben einmal aus Unzufriedenheit verkauft und einmal einfach, weil ein guter Kurs erreicht wurde. Nur mal 2 Beispiele. Die Hims & Hers, die fand ich ja eine witzige Aktie. Nur Rechtsstreitigkeiten in so einer Firma und so ein bisschen schräges Verhalten beim Nachahmen von diesen Novo Nordisk-Medikamenten
ach, wenn da die Governance nicht stimmt, dann sollten wir lieber rausgehen. Die hat sich gut erholt, aber ich mag Firmen nicht, die mit juristischen Problemen kämpfen. Das war also ein Verkauf. Und auch ganz aktuell die Aurubis. Mhm. Das ist immer ein ganz leichtes Spiel. Aurubis macht ja Kupferrecycling oder beziehungsweise schmelzt altes Kupfer ein oder Kupfererz und macht dadurch frisches Kupfer. Nebenher ein bisschen Gold und Silber. Ab und zu haben sie einen Skandal. Und langfristig ist die Kursentwicklung immer rund um den Buchwert. Und das ist ein simples Spiel. Wenn die Aktie unter Buchwert notiert, kauft man sie. Wenn sie über Buchwert ist, verkauft man sie. Und die haben gerade eine Sonderkonjunktur, weil wegen der Iran-Krise Schwefelsäure ein bisschen knapp wird. Schwefelsäure ist ein Nebenprodukt, das können sie jetzt teurer verkaufen. Mhm. Und wir haben einfach die Konjunktur so ein bisschen mitgenommen. Und eine dritte Sache noch, die wir abgestuft haben, ist die Microsoft. Microsoft, warum? Da sagen wir intern, die halten sich ihre Kunden als Sklaven, man kann nicht weglaufen. Aber die Unzufriedenheit in Microsoft aktuell, die ist gigantisch groß. Also ich brauche ja nur in so Foren herumzugucken, wie die Leute sich beschweren über das Betriebssystem Windows 11. Das ist so schlecht gemacht, so chaotisch, so fehlerhaft. Im Moment hat Microsoft den Kunden verloren und wir haben die Position auf 1% runtergenommen. Wir wollen nicht ganz raus, aber im Moment richtig schlechtes Management.
Ja, die Aktie ist ja auch in schwerem Fahrwasser gerade. Generell Mac 7 ja nicht so gefragt. Kommen wir auch gleich dazu. Softwarefirmen, da spielt Microsoft ja auch schon mit rein. Wir wissen ja seit Wochen, Monaten ein Trauerspiel. Wegen KI natürlich in erster Linie. Jetzt gibt es da große Unterschiede bei Softwarefirmen. Aber ist das aus Ihrer Sicht gerechtfertigt oder bieten sich da gerade Riesenchancen, gerade bei denen, die vielleicht wirklich, manche sind um 60% oder 70% gefallen. Das ist ja teilweise wirklich ein Blutbad. Anders kann man das ja gar nicht mehr ausdrücken.
Ja, und ein super spannendes Thema, weil wirklich die KI unser Leben massiv verändert und erst anfängt. Also das wird zu großen Stellenabbauten führen und so weiter. Und jetzt ist die Frage, wer gewinnt, wer verliert. Da können wir eine halbe Stunde drüber reden. Ich möchte erstmal einen spaßhaften Link mal durchgeben vom Kollegen, der sagte, da gibt es eine Website, die heißt Death by Claude. Claude sind ja diese agentischen Systeme, die gerade extrem populär sind. Und dort kann man einen Firmennamen reintun und gucken, ist diese Firma durch die KI gefährdet? Und es kommt was überall raus. Nein, man kann noch ruhig schlafen. Und was eigentlich Death by Claude abfragt, ist, kann KI eigentlich das nachmachen, was dort in diesen Firmen passiert? Und in den meisten Firmen haben wir sehr genaue, sehr präzis definierte Datenstrukturen drin mit Gedächtnis und die kann ich nicht so einfach mit der KI, die kann ich zwar schön machen mit der KI, aber nicht abschaffen. Auf gut Deutsch, wenn ich einen Flug buche, ich habe dafür bei Gemini ein Gem mir gebaut, suchen wir Flüge raus in der Business Class von dort nach dort, dann geht er einfach in die Ether-Matrix rein, holt mir die raus und präsentiert die mir. Naja, aber buchen ist nochmal eine eigene Geschichte. Denn ich will ja nicht ungefähr buchen und jeden Tag irgendwie eine andere Information bekommen, sondern genau buchen. Und ich will nicht an irgendwie so ungefähren Flughafen, sondern genau an diesem Flughafen will ich eben fliegen. Und dann will ich vielleicht auch stornieren oder den Flug ändern. Und dann wird es kompliziert. Und das kann eine KI nicht leisten. Also KI im realen Leben ist noch nicht wirklich erprobt. Und darum sage ich, alle Firmen, die eine saubere Datenbasis haben, die über viele Jahre gewonnen wurde, solche Firmen lassen sich nicht mit der KI einfach abschaffen. Und darum muss man also sehr genau hinschauen. Hat jemand in der Softwarebranche eine gute Datenbasis? Hat er ein tiefgehendes Verständnis der Prozesse, die abgebildet werden? Und wenn das so ist, ist die KI keine echte Gefährdung.
Wer wäre denn aus Ihrer Sicht ein Verlierer? Also was ist so eine Aktie, wo Sie die Finger davon lassen würden? Wer hat das nicht, was Sie gerade beschrieben haben, diese starke Datenbasis?
Ich gehe mal einfach auf Firmen wie ChatGPT oder Claude. Also ich arbeite derzeit mit 4 bis 6 verschiedenen KI-Systemen immer parallel. Also das Gemini, Claude, Perplexity und ChatGPT. Und ich merke, an welchen Stellen die KI gut in meinen Alltag integriert ist, also gut ineinandergreift mit meinem täglichen Tun. Das ist ganz eindeutig bei Google Gemini der Fall und bei Notebook LM. Da wird es Teil meines Arbeitsprozesses. Microsoft hat mich noch überhaupt nicht irgendwie in die KI reinlocken können. Das klappt bei denen alles nicht, was ich da ausprobiere. Ja,
mich tatsächlich auch nicht. Also Microsoft und KI habe ich auch noch irgendwie keine Berührungspunkte, aber das ist jetzt sehr subjektiv.
Da komme ich auch gleich dazu, weil es für mich wichtig ist, für meine Arbeitsplätze. Dann habe ich Dinge wie Claude und Perplexity, die super gut sind. Aber ich muss immer extra aufrufen, extra da reingehen. Und die kleine Mühe zwischendurch macht es wahrscheinlich aus, ob die eine Firma mich als Kunde dauerhaft behält oder nicht. Microsoft nochmal ganz schlimm, ehrlich gesagt. Ich meine, die haben große Investitionen gemacht. Und ich habe eine einfache Aufgabe. Ich kriege jeden Tag hunderte von E-Mails, viele von Brokern, viele mit hochinteressanten Inhalten. Und ich schaffe das einfach nicht, morgens vor 8:30 irgendwo die alle durchzuschauen, zu lesen, wo ist Substanz und wo nicht. Und wir versuchen seit langer Zeit einfach mit dem Copilot-Piloten da von Microsoft das irgendwie hinzukriegen. Das läuft dann einen Monat, dann stürzt es wieder ab. Das macht zu wenig Spaß mit Microsoft. Die haben die Integration nicht hinbekommen. Und darum ist für mich eben Google ein ganz klarer Gewinner und Microsoft im Moment ein Verlierer. Und die anderen haben ihre Heimat noch nicht so recht gefunden. Ja, das mal so vielleicht in Kürze.
Sehr gut, Herr Leber. Dann lassen Sie uns zu den Märkten kommen. Es gibt ja gerade einen oder mehrere unangenehme Elefanten im Raum. Trump, der Krieg, der Ölpreis, die drohende Inflation. Wie würden Sie denn die Lage gerade an den Märkten beschreiben? Sie scheinen ja eher abzuwarten. Sie haben ja gesagt, das Tief haben wir noch nicht gesehen. Also rechnen Sie ja damit, dass es nochmal rumpeln kann, wenn ich das richtig interpretiere.
Ja, und Sie hatten ja eingangs gefragt, ob Trump sich da verzockt hat. Und das ist ja eindeutig. Trump ist gewohnt, dass er mit Worten Probleme lösen kann, aber im Krieg funktioniert das nicht. Im Krieg brauche ich Strategien und die sind nicht da. Einfach mal drauf zu hauen, löst noch keinen Regimewechsel im Iran aus. Und da ist meine Erwartung die folgende. Trump muss die Ölpreise runterkriegen. Das macht er, indem er sicherstellt, dass die Straße von Hormuz wieder frei wird. Er wird den Krieg dann irgendwie beenden, damit die Probleme sich nicht weiter aufbauen. Und dann werden die Märkte erstmal erleichtert sein. Das sind die typischen 30 bis 40 Tage, wo man sagt, okay, ist alles ausgestanden, jetzt wird's wieder gut. Und dann glaube ich aber, dass die Schäden, die dadurch angerichtet worden sind, wirklich dauerhaft und tief sind. Also Versorgungssicherheit ist wichtig für die Welt. Und durch die Straße von Hormuz geht eben durch Öl, Gas, Düngemittel, Helium unter anderem. Und es braucht 30 bis 45 Tage, bis die Tanker, die heute nicht durch die Straße von Hormuz fahren können, dann auch nicht ankommen in den Häfen in Amerika und in Japan, wo das Helium für die Chipproduktion gebraucht wird. Und das heißt also, die Folgen von der jetzigen Krise werden wir in wenigen Wochen erst merken. Und die Sorge, dass das wiederkommt, die reduzierte Ölproduktion aus Russland, aus Iran, die werden fehlen. So jetzt, ach schön, Herr Lochner, Sie sind ja deutlich jünger als ich. Sie waren nicht dabei 1973 in der Ölkrise, als meine Eltern und wir Geschwister auf der Autobahn, auf der Sauerlandlinie mit dem Hund spazieren gingen, weil keine Autos fuhren.
Die autofreien Sonntage, oder?
Die gab's ach ja, die vier Stück, die es da gab. Es war ein Genuss. Und ich habe in den USA studiert, 1979 bei der zweiten Verknappung. Und da weiß ich noch, wie man nur jeden zweiten Tag tanken konnte, je nach Nummernschild. Weil einfach kein Öl da war. Da war die, ich glaube, die Einbuße nicht so groß, wie sie jetzt ist. Wir haben eine Einbuße aus dem Iran heraus und eine Einbuße, weil die Ukraine die Ölraffinerien in Russland zerstört. Da fehlt wirklich Öl auf dem Markt und das wird uns dauerhaft wehtun. Also ich glaube, dass die Inflation dauerhaft stark werden wird.
Und die Wirtschaft von welcher Von welchen Bereichen sprechen wir da? Also 4, 5, 6% oder,
ja,
oder
in der Größenordnung. Höher? In der Größenordnung. Die offiziellen Zahlen, gestern haben wir die Zahlen gehabt für Deutschland, glaube ich, 2,7% oder was. In den USA ist, glaube ich, eine OECD-Schätzung, geht Richtung 4 bis 5%. Das ist die Dimension, die ich erwarte. Und das geht ja durch alle Bereiche durch. Wenn Düngemittel teurer werden, werden die Lebensmittel teurer. Also das sieht nicht gut aus, finde ich. Dann haben wir einen geschwächten US-Präsidenten, der sich auf ein Abenteuer eingelassen hat, weil das mit Venezuela so toll geklappt hat. Hat er dann mal mit Iran das Gleiche versucht. Das geht aber nicht mit so einem großen Land.
Verstehen Sie ansatzweise, was er davor hat? Also klar, jetzt kann man sagen, der will da ans Öl, hat er ja auch schon gesagt. Aber ist das wirklich so schlicht oder was vermuten Sie da? Was hat er genau vor? Oder weiß er das selber noch nicht genau?
Ich weiß es selber nicht. Ich glaube, Trump ist kein strategischer Denker. Der ist rein taktisch, sucht den schnellen Vorteil. Und es gibt ja so nette Kommentare im Internet, die sagen, wenn Trump sagt, das Ziel des Krieges ist es, die Straße von Hormuz wieder zu befreien, ja, das war sie vor 4 Wochen auch schon, bis er dann angefangen hat, Unruhe zu stiften. Ich finde es ja ehrenwert, dass er dieses tyrannische Regime in Iran absetzen möchte. Aber die Menschenrechte sind ihm ziemlich egal, ihm geht es ums Öl und die Kontrolle drüber. Und eigentlich hat er nichts erreicht. Ich glaube, die Menschenrechte sind so schlecht wie eh und je. Aus dieser Hydra wachsen immer neue Führungsköpfe hervor. Das heißt, das Terrorregime wird nicht verschwinden und die Ölversorgung ist schlechter geworden als vorher. Mit viel Tamtam, mit einem kriegslüsternen Verteidigungsminister gewinnt man keine Strategien, sondern Strategie ist ein eigenes Geschäft, von dem Trump nichts versteht.
In unserem letzten Gespräch, das ist ja schon ein paar Monate her, haben Sie ja schon vor einer Verarmung Amerikas gewarnt, ja. Haben sich schon große Sorgen gemacht.
Ja.
Da hatten wir die ganzen Sachen jetzt noch nicht, die jetzt passiert sind. Die lagen vielleicht schon so irgendwo auf der Hand, dass das passieren kann. Aber da ging es eigentlich nur um die Zölle, um die Anfänge von Trumps Politik. Dann müssen Sie ja jetzt, können Sie überhaupt noch schlafen, wenn Sie an die USA denken?
Oh ja, ich kann gut schlafen. ich glaube, es wird schlimmer mit den USA. Und jetzt aber nochmal Folgendes. Also ich sehe so die Welt mit vielen Bruchstücken. Also Sie kennen ja diese Plattentheorie von Wegener, wie sich die Kontinente verschoben haben. Und im Moment haben wir wieder gar nicht so einen Riss an der Platte. Wir haben die USA, die unnötig ihre globale Rolle zerstören als unzuverlässiger Partner. Und wir haben das Thema, dass die USA ein Land sind, das auf Kredit läuft. Ja, also wo wir Benzin tanken, die Kredit. Und ich habe mir das gerade noch mal angeguckt. Also die laufenden Defizite liegen so vielleicht bei Leistungsfinanzdefizit bei 5% oder sowas. Das heißt, sie leihen sich Geld im Ausland, um ihren eigenen Konsum zu finanzieren. Bei Deutschland ist es genau umgekehrt. Wir finanzieren das Ausland und sparen uns ein bisschen, nicht zu Tode, aber wir sparen ein bisschen viel. Und wenn das Ausland sagt, ich traue dir, Amerika, nicht mehr die Rolle eines verlässlichen Schuldners zu, dann kommt diese ganze Maschine, die beim kreditsüchtigen Konsumenten anfängt, kommt zum Stocken. Und das ist nicht gut. Und wenn Trump da diese Mar-a-Lago-Geschichten...
Werbung. Als Unternehmer kann man noch so gute Ideen und Produkte haben, aber am Ende ist alles nichts wert, wenn man nicht verkauft. Wünschst du dir auch manchmal jemanden an deiner Seite, der dir den Rücken frei hält und dich auf deinem Weg zum Erfolg unterstützt? Wenn wir über Online-Business reden und nein, keine Angst, nicht über Online-Dating, dann habe ich die perfekte Lösung für euch und zwar Shopify. Wusstest du, dass bereits zehntausende deutsche Unternehmen auf Shopify vertrauen, darunter innovative Startups sowie Familienbetriebe mit langjähriger Tradition? Und ich war echt erstaunt, wer generell auf der Kundenliste von Shopify steht. Wir Aktionäre kennen ja Carrier Global, die verkaufen Klimatechnik und das dank Shopify 90% schneller und zu einem Zehntel der Kosten. Aber auch Remy Contreau, Samsonite, Sennheiser, Tommy Hilfiger und sogar der Fußballclub Brügge nutzen Shopify. Shopify ist die Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Mit Shopify kannst du deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System bis zu einer umfassenden E-Commerce-Plattform und sogar auf Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Egal ob Produkte präsentieren, Inventar verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln, Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business zu managen. Und das an einem einzigen vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste fokussieren, nämlich dein Business. Teste Shopify jetzt kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de/Mario. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Erwähnt, dass man einfach ich weiß gar nicht, ob es eine Theorie sein soll, diesen angeblichen Mar-a-Lago-Akkord, wo die Ausländer auf ihre Schulden verzichten sollen oder eben 100 Jahre zinsfrei oder solche Geschichten. Das schafft kein Vertrauen in Amerika. Und infolge fällt der Dollar, das führt zu steigender Inflation in den USA. Und ich warte schon seit einigen Quartalen drauf, dass es auch mal in den USA so diesen Liz-Truss-Moment gibt, aus England bekannt von der vom Premier Truss damals, als die Märkte einfach die Gefolgschaft verweigert haben und gesagt haben, eure Schulden finanzieren wir nicht mehr. Und der Moment könnte in den USA kommen und dann bricht so dieses ganze Gefüge, das auf Kredit aufgebaut ist, zumindest teilweise zusammen. Also da mache ich mir große Sorgen.
Aber jetzt gibt es ja auch Stimmen, die sagen, jetzt zugegeben, klar, das wirkt alles wild und mit Trump, da fällt es deutlich schwerer, ruhig zu schlafen, weil er natürlich unberechenbar ist, weil er viele Baustellen aufmacht. Jetzt spricht er schon von Kuba, obwohl er noch gerade mit dem Iran eine Mega-Baustelle hat. Also das ist alles wild, aber es gibt ja Stimmen, die sagen, der macht unterm Strich viel richtig, weil die USA haben ja eh schon viel Öl, haben Rohstoffe, haben bei KI gute Karten, haben die stärksten Unternehmen der Welt. Jetzt Venezuela, jetzt im Iran, wenn er sich das noch sichert, eigentlich greift er China frontal an. Es ist wild, aber unterm Strich bekommt er dann irgendwie doch so mehr oder weniger mit viel Schäden vielleicht, was er will. Und dann stehen die USA am Ende doch stärker da. Und der Dollar ist ja zuletzt auch zumindest so ein bisschen robuster geworden. Also unterschätzen Sie da die Resilienz der USA?
Also ich finde einerseits, manche von den Themen, die Trump anspricht, sind absolut gerechtfertigt. Also wenn er spricht darüber, wie schwer das ist für einen Ausländer in Europa Geschäft zu machen mit all den Regularien, dann hat er da wirklich recht. Also auch mit der NATO, ich meine, dass die Europäer sich jahrelang auf den USA-Ausgaben für die NATO ausgeruht haben. Leute, das geht auf Dauer auch nicht. Und wir sind ja immer noch unfähig, mit einer Stimme zu sprechen und zu handeln hier in Europa. Also er hat viele richtige Dinge angesprochen. Nur er ist als Person nicht in der Lage, er wirtschaftet nicht gut. Er hat in seinem Leben ja immer wieder Pleiten hingelegt, große Pleiten hingelegt. Und um Dealmaker zu sein und erfolgreich als Dealmaker zu sein, muss man sich auf das Wort verlassen können. Und wenn es immer wieder bricht und immer wieder bricht, dann schadet das dauerhaft, weil man keine Verlässlichkeit mehr hat. Jetzt aber nochmal zur Rolle der USA, wenn man das einfach mal fundamental betrachtet. Der Konsument meiner Ansicht nach ist schwach in den USA. Aber was wir erleben werden, ist, dass durch diesen KI-Boom ein Teil der globalen Wertschöpfung in die USA rüberwandert. Ich sehe das einfach bei einer Nvidia zum Beispiel. Die haben ja jetzt einen neuen Chip rausgebracht, ein Betriebssystem eigentlich für das Auto, für das selbstfahrende Auto. Ich glaube, das heißt Alpha Mayo. Und werden mit Mercedes einen der ersten Autos rausbringen, glaube ich, in Klasse 4, die also selbstständig ohne Berührung des Lenkrads fahren können. Und wenn ich mir das mal Mercedes anschaue, dann werden die da was einbauen von einem Chip von Nvidia und ein Betriebssystem von Nvidia und werden mehr Geld verlangen beim Konsumenten. Und wo landet das Geld? In den USA und nicht bei Mercedes-Benz. Und das werden wir auch in der Industrie erleben, wenn die Factory 5.0 oder sowas kommt. Und da amerikanischer Content drin ist, um die Fabriken zu steuern, dann wandert auch da die Wertschöpfung ab. Und bei uns bleiben dann die Arbeitslosen übrig, die Sozialhilfe beantragen müssen, weil sie ihren Job verloren haben, weil die Fabrik weiter automatisiert wurde. Also wir haben eine Verschiebung der Wertschöpfung in die USA rüber und haben die strukturellen Probleme, die wir in Europa ausbaden müssen. Das sehe ich durchaus. Aber es sind einfach verschiedenste Trends, die ineinander greifen. Und der Konsumententrend in den USA, also die Überschuldung des Konsumenten und des Staates, ist ein ganz dominanter Faktor.
Wenn Sie einen Liz Truss-Moment fürchten und die USA jetzt schon angeschlagen sehen, warum dann nicht Gold? Weil Sie haben gesagt, die Rallye ist vorbei. Also eigentlich müsste das doch ein gutes Umfeld für Gold sein, oder?
Ja, gut, aber die Rallye ist ja gelaufen. Was ich weiterhin noch interessant finde, sind die Goldminenaktien. Weil einfach der Wert des Golds im Boden deutlich über dem liegt, was die Börse ihm derzeit zumisst. Und es gibt ein altes Gesetz aus der Volkswirtschaft, dass am Ende die Rohstoffpreise da liegen, wo die Förderkosten liegen. Und das ist ja auch einfach. Wenn der Preis hoch ist, werden neue Minen aufgemacht, wird tiefer gegraben. Da geht man beim Gold nochmal einen Kilometer weiter in die Tiefe. Dann wird es einfach teurer. Aber solange der Marktpreis über den Förderkosten liegt, wird mehr gefördert und dann gleicht sich das über mittlere Zeit wieder aus. Da bin ich generell kein großer Freund von Rohstoffen, aber Rohstoffaktien können im Moment noch profitieren, weil sie eben diesen Nachholbedarf einfach dann noch sehen. Also speziell bei Goldminenaktien.
Man fühlt sich ja ein bisschen zurückversetzt. Also mir geht es zumindest so, eigentlich genau vor 4 Jahren, als der Ukraine-Krieg losging. Wir haben jetzt wieder das Problem mit den Rohstoffen, mit Düngemitteln. Das kennen wir alles schon. Und die Inflationsgefahren, Stagflation. Also es ist irgendwie so ein bisschen ähnlich. Wir sehen ja auch, dass die Börse ähnlich reagiert. Und die große Frage ist jetzt, steigen die Zinsen? Sie haben vorher gesagt, ja, Sie glauben, dass die Zinsen steigen. Wie stellt man sich denn jetzt auf? Also damals war ja auch das Schlagwort der Stunde Preissetzungsmacht. Wie agiert man jetzt als Anleger?
Ja, also Sie hatten die Frage ja als Ja-Nein-Frage vorhin gestellt. Ich glaube, die Zinserhöhung kommt noch nicht kurzfristig, aber sie wird kommen müssen, wenn die Inflation steigt. Also nicht jetzt nächsten Vierteljahr oder sowas. Was meinen Sie mit Preissetzungsmacht?
Ja, die Unternehmen, die eben die Preise dann weitergeben können, die Inflation im Zweifel reinverdienen, das ist ja immer die große Frage. Wer kann das? Da gibt es ja sicherlich auch viele Fehlannahmen. Ich kann mich noch erinnern, dass wir da vor 4 Jahren ungefähr auch in dieser Lage drüber gesprochen haben. Und da hatten Sie sehr tolle Ausführungen, weil da muss man ja aufpassen, weil man denkt dann so, ah ja, wir haben vorher über Microsoft gesprochen. Man denkt dann immer, ja, die erhöhen halt einfach die Preise und gut ist es. Aber es ist ja auch mal die Frage, was hat man dann für Lieferanten? Wie können die wieder Druck machen? Also das muss man sich ja ganz genau anschauen, wer da wirklich unter dem Strich dann nicht drauf zahlt.
Ja, das ist eine gute Frage. Erstmal, auf den ersten Blick wirkt Inflation gut für die Wirtschaft, weil ich habe höhere Volumen dabei in Umsätzen, aber die alten Abschreibungen noch drin. Das heißt, die Marge geht ein Stückchen hoch, die Zahlen sehen kurzfristig schöner aus. Ich glaube nicht, dass viele Firmen wirklich eine Preissetzungsmacht im Moment haben. Ich komme auf eine andere Seite. Wir haben in den letzten Tagen nochmal analysiert, wir haben ja einige Fonds, die nicht besonders doll laufen. Und wir haben nochmal wirklich systematisch geschaut, liegt das an der Qualität der Aktien? Und das liegt nicht an der Qualität der Aktien. Was wir aber feststellen, ist, dass diese Premium-Aktien, die immer höhere Preise durchsetzen konnten, stärker gelitten haben als die, sagen wir, Commodity-Aktien, die Alltagsware produzieren. Sie sehen es bei der LVMH, bei den Luxusartikeln. Die Aktie hat ja stark gelitten. Und ich glaube, an der Börsenreaktion kann man sehen, dass auch die Börse nicht glaubt, dass die Preissetzungsmacht in den Himmel steigt. Also ich glaube, viel Platz für Preissteigerung ist nicht. Sie sind nicht vermeidbar. Ich denke gerade an Lebensmittel. Wenn einfach das alles teurer wird in der Herstellung, dann müssen die Preise steigen. Aber ich glaube, das ist ziemlich ausgereizt, was man an Preisen nehmen kann. Wir sehen es bei den Autos doch, oder? Wie eben Volkswagen sich rettet in die Situation, dass chinesische oder in China produzierte VW-Autos die das Heil bringen sollen, weil man das in Europa nicht mehr so billig hinkriegt. Also man sieht da auch, dass eine VW an ihre Preissetzungsgrenze kommt. Also ich glaube nicht, dass man viel weitergeben kann.
Sie haben ja vor kurzem auch für langweilige Aktien geschwärmt. Sind die jetzt gefragter oder ist es dann doch wieder der KI-Trend, der ja auch jetzt grundsätzlich weitergehen wird? Die Frage ist natürlich, ob Anleger trotzdem da einfach mal massiv Gewinne mitnehmen. Wie kommt man da jetzt durch? Sollte man vielleicht gar nicht zu viel ändern oder würden Sie dann doch empfehlen, lieber langweilige Aktien, die Fiemanns, die Krones und Co.?
Ja, wir haben in den letzten Tagen und Wochen einige langweilige Aktien aufgestockt. Und ich wollte mal ein Musterbeispiel nehmen. Das ist die Kraft Heinz. Die kennen Sie ja, Heinz Ketchup und so weiter und irgendwie Fertigkäses und alles mögliche. Also so richtig abgepackte Sachen. Ultra-Processed Food, was eigentlich wohl für die Gesundheit nicht so doll ist, aber was schmeckt, ne? So, und Warren Buffett ist ja zusammen 2016 zusammen mit Jorge Lehmann von 3G Capital da reingegangen und war begeistert davon, wie diese Leute die Kosten reduziert haben. Sie haben am Marketing gespart, sie haben in der Entwicklung gespart. 10 Jahre später ist es ein Desaster geworden. Die Marke hat kein Profil mehr und die wesentlich Neues ist da auch nicht mehr gekommen. Also sowohl in der Forschung als auch im Marketing hat die Marke gelitten. So, die haben alles falsch gemacht. Alles falsch gemacht. Aber die Aktie ist billig jetzt. Und hat eine wunderbare Dividendenrendite, hat ein wunderbares Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und wir haben sie jetzt gekauft, weil wir denken, der Fall ist zu Ende. Sie haben jetzt neues Management, das in Kanada ein Turnaround hinbekommen hat. Vielleicht ist sie auf diesem Billigniveau eine gute Chance, dass da wieder eine ordentliche Marke draus wird. Und was anderes, was wir auch neulich gemacht haben, die Yara. Düngemittel hatte ich erwähnt. Yara ist ein norwegischer Düngemittelproduzent. Norwegen hat Gas. Aus Gas wird Ammoniak produziert und das ist eben
Also stickstoffhaltige Düngemittel sind eben ein Teil der Welternährung, ein notwendiger Teil. Und auch da ist die Bewertung nicht hochgekommen. Wahnsinnig langweilig. Und das sind Aktien, die ich im Moment sehr mag.
KI, wie stehen Sie da dazu? Ist das für Sie jetzt, also der Trend ist ja nicht vorbei. Sie haben es ja vorher schon beschrieben, also wir nutzen KI, da wird massiv investiert. Die Unternehmen sind ja teilweise fast gezwungen zu investieren, weil wenn man es selber nicht macht, macht es im Zweifel die Konkurrenz. Auch natürlich ein Wettrennen zwischen den Staaten, vor allem natürlich zwischen den USA und China. Aber wie wird das jetzt an der Börse dieses Jahr gespielt? Ist das in ein paar Wochen wieder, dass wir da einen Vorwärtsgang schalten, oder glauben Sie, dass das jetzt auch durch die Krise eine Delle bekommt?
Also KI hat ja eine Riesendelle jetzt bekommen. Also Softwareaktien sind ja teilweise 50-80% gefallen. Weil im Moment sagt man, KI macht alles kaputt und zerstört alles. Und da glaube ich einfach, ähnlich wie beim Internetboom im Jahr 2000, es wird einen Shakeout geben, es wird Gewinner geben, es wird Verlierer geben, und bitte dann doch die Gewinner kaufen. Und ich habe das nochmal verglichen mit dem Eisenbahnboom. Vor 150 Jahren gab es einen riesigen Eisenbahnboom in den USA und in Europa. Wenn Sie sich an die vielen Bahnhöfe in Wien, wenn Sie an die denken, unabhängige Eisenbahnlinien wurden da gebaut, von den Rothschilds finanziert. Und Eisenbahnaktien machten 60% des Kapitalmarktes aus damals. Und heute kaum noch zu sehen. Also in den USA gibt es noch vier große Linien. Das heißt, und im Internetboom war es so, da ist die Microsoft gestiegen, die Amazon kurze Zeit später, die Google kurze Zeit später, dann aber auch die Cisco zum Beispiel, Level 3 Kommunikation. Und da guckt man sich an, ein paar sind überflüssig geworden, weil es Kapazitätsüberhänge gab. Also diese Glasfaserkabel waren dann doch nicht so knapp. Cisco Hardware wurde durch Software ersetzt und ein paar sind geblieben. Und so eine Phase haben wir im Moment. Ein paar Firmen werden bleiben und die anderen braucht es nicht mehr. Und meine These ist ja, dass diese KI-Modelle, diese LLM-Modelle wie das Wasser aus dem Wasserhahn werden. Sie werden immer billiger, sie werden zu einem Commodity. Und Commodity-Geschäfte heißt, die Margen gehen runter und auch die Bewertung geht runter. Das ist mal so als grobes Bild. Es wird in alle Lebensbereiche reingreifen. Das unterschätzen wir noch. Und die Entwicklung fängt erst an. Wenn ich sehe, wie alle paar Tage wieder eine neue Innovation kommt, mit der ich auch täglich dann arbeite, das ist unglaublich, was sich da entwickelt. Und wie gesagt, erst der Anfang. Und jetzt die Frage, wer profitiert davon? Ich glaube nicht die großen Rechenzentren, nicht die großen Allrounder, sondern all diejenigen, die dieses Rohmaterial, also die Chips dafür produzieren, und diejenigen, die nah am Kunden sind und die KI gut in den Alltag reintragen können. Und das ist entweder ein allgemeiner Büroalltag oder ein Spezialistenalltag, wie beim Architekten, wie beim Juristen, wie beim Arzt. Leute, die Prozesse verstehen und die KI nutzbar machen, werden die Profiteure sein.
Sind wir dann auf der einen Seite bei ASML, TSMC und dann bei einer, ich muss jetzt gerade an Nemetschek denken, Architekten, oder was sind da Beispiele?
Auf alle Fälle TSMC und ASML natürlich. Ich gehe dann weiter zurück in die Zulieferkette. Da gibt es so viele Chip-Vorproduzenten, ob das die Lam Research aus den USA ist, ob das eine
KLA Laser sind. Zum Beispiel.
Wer?
KLA zum Beispiel oder
ja, SK KLA Hynix Tempo, natürlich. Ja, genau. Sowohl in den USA als auch in Japan sind die großen Zulieferer und an denen geht kein Weg vorbei. Als wir die besucht haben, haben die im Grunde schon 4 Chip-Generationen im Voraus geplant. Also die gehen bis in Mitte der 30er Jahre in ihren technischen Entwürfen. An denen geht kein Weg vorbei, weil die Chips immer besser werden von Jahr zu Jahr. Also da sitzen die Profiteure. Verlierer. Also SAP wird kein Verlierer sein. SAP okay. Sitzt auf Daten, die man nicht kopieren kann. Und sie werden es den Nutzern einfach machen, die Daten zu benutzen. Ob die SAP-Integrierer, die also praktisch die Software im Unternehmen ans Laufen bekommen, da ist die große Frage. Entweder werden die wesentlich effizienter und sagen, ich mache das neue Projekt in einem Viertel der Zeit. Mit KI-Unterstützung geht das ganz flott. Dann gehen aber die Umsätze auch runter. Oder die Kunden werden sagen, das mache ich mir jetzt irgendwie selber, ich brauche keine Beratung mehr. Also da wird es entweder Effizienzgewinne geben, Marktanteilsveränderungen und es ist noch nicht so ganz klar, wer Gewinner oder Verlierer ist. Bei der Nemetschek weiß ich zu wenig. Ich weiß nicht, wie gut die Systeme ineinander integriert sind. Und ob ich von meiner Handskizze zu der Statik in einem Rutsch durcharbeiten kann oder ob das immer noch separate Systeme sind, da schaue ich nicht genug bei Nemetschek oder bei AutoCAD oder bei Dassault System hinein.
SAP ist eine gute Steilvorlage für Europa. Noch ein Gedanke dazu. Wie wird das denn in den kommenden Jahren inflationstechnisch oder auch für die Unternehmensgewinne? Jetzt gab es ja vor ein paar Wochen den Fall, ich weiß gar nicht mehr, welches Unternehmen es war, auf jeden Fall ging es darum, dass man eben testiert wird, dass man eben die Prüfung, Bilanzprüfung kriegt und dann ist das Unternehmen hingegangen und hat gesagt, ja, mit KI geht doch das jetzt viel billiger. Also entweder ihr macht uns das billiger oder wir gehen halt zur Konkurrenz. Also werden da einige Geschäftsmodelle entweder zusammenbröseln oder halt einfach massiv bei den Margen eingedampft. Aber da bleibt ja dann bei vielen anderen Unternehmen Geld übrig. Gerade was das Thema Beratung und so angeht, da werden ja schon dicke Gelder genommen. Da könnte es jetzt ein bisschen dünner werden, oder? Aber was natürlich dann auch vielen Unternehmen hilft, die massiv Geld sparen.
Ja, also wir sagen immer, es gibt so wahrscheinlich 3 oder 4 verschiedene Veränderungen. Das eine ist, ich werde mit meinen Mitarbeitern schneller oder ich brauche weniger Mitarbeiter oder ich liefere eine bessere Leistung ab. Oder ich generiere vielleicht mehr Nachfrage von meinen Kunden, die sagen, ich brauche ein KI-Projekt, kannst du mir dabei helfen, das umzusetzen? So bei einer Wavestone, das ist ein französischer Softwareanbieter, oder bei einer Reply zum Beispiel, glaube ich, führt es eher zum Auftragsboom, weil die sind mittelgroß und dann sagt man, mach mir mal KI für meine Firma. Und bei anderen ist die Frage noch ziemlich offen. Wir haben die großen Softwarefirmen wie Accenture zum Beispiel oder Cognizant.
Die hat es ja auch ordentlich zerlegt.
Ja, bei denen ist es...
Werbung. Als Unternehmer kann man noch so gute Ideen und Produkte haben, aber am Ende ist alles nichts wert, wenn man nicht verkauft. Wünschst du dir auch manchmal jemanden an deiner Seite, der dir den Rücken frei hält und dich auf deinem Weg zum Erfolg unterstützt? Wenn wir über Online-Business reden und nein, keine Angst, nicht über Online-Dating, dann habe ich die perfekte Lösung für euch und zwar Shopify. Wusstest du, dass bereits zehntausende deutsche Unternehmen auf Shopify vertrauen, darunter innovative Startups sowie Familienbetriebe mit langjähriger Tradition? Und ich war echt erstaunt, wer generell auf der Kundenliste von Shopify steht. Wir Aktionäre kennen ja Carrier Global, die verkaufen Klimatechnik und das dank Shopify 90% schneller und zu einem Zehntel der Kosten. Aber auch Remy Contreau, Samsonite, Sennheiser, Tommy Hilfiger und sogar der Fußballclub Brügge nutzen Shopify. Shopify ist die Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Mit Shopify kannst du deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System bis zu einer umfassenden E-Commerce-Plattform und sogar auf Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Egal ob Produkte präsentieren, Inventar verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln, Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business zu managen. Und das an einem einzigen vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste fokussieren, nämlich dein Business. Teste Shopify jetzt kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de/Mario. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Ja, so, die haben mehrere hunderttausend Entwickler in Indien sitzen. Also Cognizant sind so 300.000, Accenture glaube ich 600.000. Und was sie im Grunde machen, ist einfach Arbeitskostenarbitrage. Also der gleiche Entwickler in Europa oder in den USA würde viel, viel mehr kosten. Also mache ich einfach... Ich nehme die billigen Labor Costs von Indien, um ein Produkt hier anzubieten. So, all diese Entwickler in Indien, von denen brauche ich 90% wahrscheinlich nicht mehr. Wenn ich als Firma radikal genug bin, mein Geschäftsmodell komplett umzubauen und voll auf die KI-Entwicklung zu gehen, dann schafft das eine Accenture mit einem Zehntel des Personalbestandes, mal vereinfacht gesprochen. Wenn die sagen, wir müssen aber, wir können an unsere gewachsenen Strukturen nicht rangehen, dann werden sie garantiert Verlierer sein. Und da muss man wirklich hinschauen bei jeder Firma einzeln. Kriegst du deine Transformation hin? Und für uns ist ServiceNow so ein Testkandidat. Nehmen wir mal ServiceNow und Salesforce.com. Salesforce hat so viele Daten von den Kunden in ihren Systemen drin, dass die KI wahrscheinlich Salesforce besser macht. Also bessere Ansatzpunkte für den Vertrieb findet, was man noch machen könnte. Und bei einer ServiceNow sind wir uns unsicher. Wenn ServiceNow es schafft, die ganzen internen Prozesse, wo Menschen noch involviert sind, auf die KI zu legen, dann schaffen die Transformation sehr gut. wenn die es nicht schaffen, sondern weiterhin eine schwache, hybride Organisation zu haben, wenn sie zu Verlierern gehören. Wir sind tendenziell da optimistisch, aber man weiß es nicht genau. Also Firmen müssen sich radikal neu denken, sonst gehen sie unter.
Zum Stichwort Europa. Jetzt sind ja die USA gerade wild angeschlagen, wie man das auch mal bewerten möchte. Aber Europa kommt ja auch, letztes Jahr haben wir das ja gesehen, aber auch nicht so richtig aus dem Quark. Oder gibt es da Firmen, die profitieren können? Oder kann Europa jetzt als Ganzes nicht auch mal profitieren? So richtig kommt das ja gerade nicht an den Märkten.
Ja. Kann ich Ihnen was zum Binnenmarkt erzählen? Wir haben doch eigentlich einen europäischen Binnenmarkt, ne?
Theoretisch ist der recht groß, ja.
Ja, jetzt haben wir neulich mal einige Fonds in Italien zum Vertrieb zugelassen. Und da denkt man, eigentlich müsste man jetzt in Italien unsere Fonds kaufen können. Jetzt haben wir mal jemand losgeschickt, unsere Fonds als Privatkunde zu kaufen. Geht nicht. Hat, glaube ich, 5 oder 6 Banken durchgeführt. Geht nicht. Obwohl sie technisch verfügbar sind. Ja, da ist noch mal so ein Schritt dazwischen. Der kostet eben 50.000 Euro pro Fonds. Und erst dann sind wir in Italien wirklich auch erhältlich vor allen Vertriebsbemühungen dort. Und da denkt man, so wird das nichts. Nehmen wir ein anderes Thema an, wenn wir in Frankreich investieren, die Quellensteuer. Es braucht manchmal 5 bis 10 Jahre, die Quellensteuer wiederzuholen. Die Franzosen zahlen sie nicht aus, die Italiener auch nicht. Die Schweizer übrigens auch sehr ungern. Also sitzt man da und sagt, wir haben doch einen Binnenmarkt. Und guckt hin und im Detail ist kein Binnenmarkt da. Und solange wir weiter so agieren, wird das nichts mit Europa. Ich kann nicht in jedem Land eine eigene Detailregelung einführen, die ganz klein bisschen abweicht von dem, was Europa als Ganzes beschlossen hat. Und dann wundere ich mich, wenn die Waren nicht wirklich frei in Europa verfügbar sind. Und solange wir so kleinteilig denken, solange wir so wenig digitalisiert sind, haben wir einfach einen ganz schweren Rucksack auf dem Rücken und können nicht groß werden. Und warum sind die Amerikaner so groß, wenn sie einen riesigen Binnenmarkt haben mit einer Regulierung und manchmal missbräuchlichen, aber an sich freien Nutzung von Milliarden von Kundendaten? Das geht in Europa alles nicht. Wir sind ja bei der BioNTech auch investiert. Und BioNTech hat, ich habe gesagt, und BioNTech macht ja auch die Modellierung des menschlichen Körpers mit der KI. Also welche Gene habe ich, welche Krankheiten entstehen daraus, was schwirrt da bei mir im Blut alles herum an T-Zellen und Antikörpern. Und da habe ich gefragt, wo holt ihr denn die Daten eigentlich her? In Europa stehen die doch gar nicht zur Verfügung. Ja, die holen sie aus den USA. Von einer Firma namens Tempus, die wir auch im Portfolio haben, die hat Krebsdaten. Und damit kann ich Modelle bauen und kann Medikamente entwickeln. Und wir Europäer schneiden uns dasselbe ab mit unseren Vertraulichkeitsregeln. Kann man wollen, aber dann werden wir auch keinen Fortschritt haben. So schlicht und traurig ist das.
Ja. Nachholbedarf. An die BioNTech, glauben Sie noch? Da waren Sie immer sehr bullisch.
Ja, bin ich weiterhin. Es fällt ein bisschen schwer, über Jahre immer die gleiche Story zu behaupten. Aber ich bin weiter bullisch. Und wir hatten ja neulich den Weggang der beiden, die Ankündigung des Weggangs der beiden Gründer, den ich einerseits zwar schade finde, aber andererseits voll verstehen kann. Jetzt überlege ich mir, die müssen ja jemand aus der Pharmaindustrie holen, jemand mit viel Erfahrung, und der wird sich dann da hinsetzen und sagen, toll, ihr seid, habt super Forschung, eine super Pipeline an neuen Medikamenten, und da haben wir diese 17 Milliarden rumliegen. Brauchen wir die eigentlich? Und die braucht man nicht. Und wenn das ein Kapitalmarkt erfahrener CEO ist, dann wird er sagen, dann fangen wir doch mal an mit ein paar hundert Millionen Aktienrückkäufen. Dann können wir das auf 1 Milliarde hochfahren und ein bisschen weiter. Und dann können die konsequent eigene Aktien zurückkaufen und den Kurs nach oben ziehen. Ganz losgelöst von der Medikamentenseite. Es sind zwei Gründer, die Großartiges geleistet haben für die Firma, die die Corona-Krise super hinbekommen haben mit der Impfstoffentwicklung. Also wirklich unternehmerisch gut. Aber um so eine Firma in die nächste Phase zu führen, ist vielleicht ein anderer Kapitän auch gar nicht schlecht. Und darum finde ich die Entwicklung eigentlich positiv für die BioNTech-Aktie.
Haben Sie noch andere deutsche Favoriten? Das interessiert natürlich die Zuschauer auch immer. Bieten sich da Chancen? Wir sind ja jetzt auch wirtschaftlich noch nicht wirklich aus dem Quark gekommen. Man kann, glaube ich, sagen, das Schlimmste ist vielleicht vorbei. Aber es ist ja jetzt nicht wirklich zufriedenstellend, wie die deutsche Wirtschaft läuft.
Ach ja, also wir haben aber viele kleinere gekauft, also auch in kleineren Dosierungen.
Zum Beispiel?
Ja, ich
Die Krones waren Sie doch immer begeistert, oder?
Ach ja, Krones sowieso. Ja, das, es gibt so ein paar Juwelen im deutschen Mittelstand. Da ist eine Krones natürlich mit den Getränke, Abfüllmaschinen natürlich perfekt positioniert, noch nicht teuer. Ich denke jetzt gerade auch an den Halbleiterbereich. Also die Extron hatten wir drin oder haben wir immer noch drin. Die ist ja super gelaufen mit der Bedampfung von Computerchips. Die Jenoptik mit der Inspektion von den Wafers. Also da sind wir auch im Bereich der Chipproduktion gar nicht so schlecht. Auch ganz wichtig in der Lieferkette. Ich habe die CDS Event Team vor ein paar Tagen gekauft. Einfach, das sind diese
nach dem Crash jetzt?
Leider vor dem Crash.
Vor dem Crash? Oh,
das ist ein bisschen dumm gelaufen. Aber die sind im Bereich des Konzertticketing, glaube ich, Nummer 2 weltweit. Und kaufen dazu und machen das ganz ordentlich. Also, das sind so deutsche Mittelständler, die mir einfach gut gefallen. Da gibt es eine ganze Reihe. Einige sind zu teuer, einige kenne ich noch nicht gut genug. Die Deutz zum Beispiel. Das sind ja die LKW-Motoren aus Köln. Und das ist ja wirklich furchtbar langweilig und gleichmäßig, das Geschäft. Aber die sind jetzt bei den Rechenzentren mit dabei für die Notstromversorgung. Und die sind auch bei der Rüstung mit dabei, im Feld irgendwie draußen die Stromversorgung sicherzustellen. Also das sind so deutsche Titel, die langweilig aussehen, aber viel Substanz haben.
Bei der Cabios kommen auch immer viele Fragen. Hat sich da was getan oder einfach weiterhalten mit Blick auf die Zukunftschance?
Es tut ein bisschen weh, wie die Cabios sich entwickelt. Also gut, die gute Nachricht ist, dass die jetzt Lizenzgeschäfte mit China machen, wo also praktisch diese Technologie für das PET-Recycling dort eben in China eingesetzt wird. Die schlechte Nachricht ist, dass dieses Werk in Frankreich nicht vorwärts kommt. Und jetzt ist noch eine Sache interessant. Ich war vor etwa 10 Tagen bei einem Startup-Festival in St. Gallen. Eine Riesenveranstaltung, 7000 Teilnehmer, viele, viele Startups. Und den ersten Preis hat da eine Firma aus Leipzig bekommen, namens Ester. Da habe ich gedacht, das kenne ich doch irgendwoher. Die zersetzen eben Polyethylen PET mit Enzymen. Kann man schön sehen, da wird so eine Plastikflasche reingetan und dann zersetzt sich das über 24 Stunden. Und dann spreche ich da mit ein paar Branchenexperten und die sagen, alles gut und schön, aber Cabios hat patenttechnisch alles im Griff. Das heißt also, Cabios hat eine Patentlandschaft für die Enzyme, die die Konkurrenz schwer hochkommen lässt. Ich glaube an die Technologie. Ich glaube, die Cabios kriegt irgendwo die Kurve. Aber sie machen viel falsch. Ich würde mir gerne dieses Werk da in Frankreich wünschen. Und da sehe ich nicht, wie das vorwärts kommt. Aber ich bleibe da.
Also eine anstrengende Nummer. Aber gut, das gehört natürlich bei solchen Firmen auch durchaus mal dazu.
Ganz kurzer Hinweis nochmal. Das interessiert hier vielleicht Privatanleger. Wenn wir über Aktien reden, dann denkt man immer, da ist ja ein Experte, der weiß ja, wie es geht. Und wenn er eine Aktie empfiehlt, dann klappt das auch schon. Mal unter uns Fachtöchtern. Ich habe mal die Trefferquote angeschaut von mir über die letzten 18 Jahre im Agathe Santini Veriflex Fonds. 51% meiner Entscheidungen hatten einen positiven Return, 49% einen negativen. Da denkt man, wie kommt denn dann die Performance zustande? Die Performance kommt dadurch zustande, dass wir, wenn wir richtig gelegen haben, 4-mal so viel Gewinn gemacht haben, wie bei den Verlustbringern Verlust. Das heißt also, die Aktie zu beobachten, im richtigen Moment hochzufahren, wenn man sieht, es läuft. Das ist wahrscheinlich die eigentliche Kunst des Managers, nicht den goldenen Treffer zu landen, sondern die richtige Gewichtung der richtigen Aktie zum richtigen Zeitpunkt. Das braucht eben aktives Management.
Oder halt auch auszusteigen, wenn es dann nicht läuft. Ja. Das ist ja auch eine Kunst.
Oder den Verlust zu begrenzen auf eine kleine Portion, dass, wenn es wehtut, es nicht zu sehr wehtut. Aber Privatanleger sollten sich nicht der Illusion hingeben, dass man da hohe Trefferquoten hat. Es geht mehr um die Positionsgröße im Portfolio.
Das ist ja auch ein Irrglaube, oder, von Privatanlegern, dass man meint, man muss immer richtig liegen und wenn man dann vielleicht mal falsch gelegen ist, dass man dann diese falsche Entscheidung durchzieht über 10 Jahre und dann sagt, ich verkaufe nicht, ich verkaufe erst wieder, wenn das Ding im Plus ist, aber bei vielen Aktien passiert das eben nicht. Also das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Kopfsache, dass man das auch akzeptiert, dass man eben falsch liegt.
Und es ist eben auch so, dass manchmal der Markt aus einer bestimmten Ecke einem entgegenbläst, wo er vorher Rückenwind hatte, ohne dass man was dazu kann. Also ganz klassisches Beispiel sind diese Hochqualitätstitel, die jahrelang eben super gut liefen. Also Typus Nestlé, wo man sagte, da kann nichts verkehrt laufen, oder LVMH, da kann doch nichts verkehrt laufen, bis plötzlich der Wind komplett dreht am Aktienmarkt. Und der Aktienmarkt sagt, ich will dich nicht mehr haben, ich will was anderes haben. Und dann steht man da und da sagt eben der Warren Buffett, Value investieren ist eine Sache des Temperaments, nicht des Intellekts. Es gehört dann auch eine Zuversicht dazu, dass man weiß, dass meine Firma, die ich habe, eine gute Wertschöpfungsqualität hat. Und egal, was die Börse meint im Moment, ich habe meine Analyse richtig gemacht, die Aktie entwickelt sich gut oder die Firma entwickelt sich gut. Und wenn die Aktie Gegenwind hat, dann ist es eben mal so, da stehe ich durch. Das ist mir eine Frage der inneren Einstellung als eine der, die man intellektuell begreifen könnte.
Herr Leber, zwei Sachen habe ich noch. Kommen wir langsam zum Ende. Sie wollten ja Ihren China-Anteil ausbauen. Das haben Sie immer wieder gesagt. Jetzt läuft ja China auch nicht so richtig. Also man hat eigentlich gerade das Gefühl, Japan ist gut gelaufen. Ja, China hat mal zwischendrin angezogen. Aber eigentlich Europa, na, Mai, China, USA. Wollen Sie weiter ausbauen oder wie verfahren Sie mit China? Weil die Probleme sind ja auch nicht weg. Also der Konsum schwächelt, die Immobilienblase und so weiter und so fort.
Ja, China habe ich jetzt mal Greater China. Ich habe jetzt also Taiwan, Hongkong und China mal zusammengezählt. Das sind etwa 10%. Wir haben unter anderem Dinge, Firmen drin wie Cattle mit der Batterietechnik. Wir haben Naura.
Die ist ja ganz gut gelaufen, ja.
Ja, Naura, die machen, ist die ASML von China. Bosideng haben wir drin, das sind Daunenjacken. Ich habe 3 Daunenjacken von Bosideng, gefallen mir gut. Midea, Haushaltsartikel und Industrieroboter. Alles, also teilweise leben wir davon, dass die technologische Entwicklung von China vorwärts getrieben wird. Also in der Batterietechnik wird Kattel der Weltgewinner sein in den nächsten Jahren. An denen geht kein Weg vorbei. Halbleitertechnik bauen die Chinesen massiv aus. Auch da werden sie eine starke Rolle haben. Und ansonsten haben wir einen chinesischen Konsum da drin. Und die TSMC natürlich. Taiwan,
ja. Ja, klar.
Die Volksrepublik China, aber es ist chinesisch. Ja, nicht so wahnsinnig doll gelaufen, aber ich glaube an die starke Stellung von China in der Welt von morgen, stärker als es heute ist, und die USA schwächer als sie heute sind. Ich glaube, da nehmen 2 Großmächte gerade ihren neuen Platz ein, versuchen das. Und die Mittelmacht Russland ist zwischen beiden zerquetscht und bedeutungslos.
Russland hat jetzt auch aktientechnisch natürlich nicht so viel zu bieten.
Nee, da war nicht viel.
Das kann man eher ignorieren. Ja. Glaube ist ein gutes Stichwort für meine vorletzte Frage. Bitcoin, glauben Sie da nach wie vor dran?
Ja, also erstmal fällt es schwer, nachdem der Kurs sich halbiert hat, sehe ich die Notwendigkeit, einen Bitcoin zu haben, gerade jetzt in solchen kriegerischen Zeiten wie im Iran. Wie wollen denn manche von diesen Schurkenstaaten ihre Rechnungen bezahlen oder ihre Rechnungen einfordern? Da ist Bitcoin schon ein sehr gutes Zahlungsmittel. Und auch für Menschen, die im Iran leben, vielleicht dann Flucht denken, wo können die ihr Geld hin tun? Eben in Bitcoin natürlich. Da ist es vor dem staatlichen Zugriff sicher. Also da spricht die Notwendigkeit für Bitcoin. Und jetzt aber nochmal Angebot und Nachfrage. Nachfrage meine ich ist da, das Angebot wird schwächer. Viele von diesen Bitcoin-Produzenten mit ihren großen Rechenzentren haben keinen Ertrag mehr, weil ihre Mining-Kosten so hoch sind, wie der Bitcoin also höher liegen als Bitcoin im Moment an Marktwert hat. Die gehen raus und verkaufen ihre Kapazitäten an die Hyperscaler, um da KI zu rechnen. Das heißt, das Angebot wird tendenziell knapper werden. Da gibt es auch diese Hash-Rates, die eben dann das kompensieren. Und darum glaube ich, wird das Angebot knapper werden. Die Nachfrage bleibt unverändert hoch. Darum sehe ich da einen stärkeren Bitcoin und darum haben wir auch die Coinbase vor kurzem wieder mal neu dazu gekauft.
Ja, sehr spannend. Herr Leber, herzlichen Dank für diese Ausführungen. Das hat wie immer großen Spaß gemacht. Ich freue mich sehr auf das Feedback der Zuschauer. Vielleicht wollen Sie den Zuschauern, den Anlegern noch final einen Rat mitgeben, vielleicht für die aktuelle Situation.
Ja, ich würde mal sagen, es fröstelt gerade wieder in Europa. Wir haben hier ein bisschen Schnee in der Schweiz. Also eine warme Jacke anziehen, vielleicht von Bosideng, das wäre ganz gut. Es wird kein leichtes Jahr, auch bis Jahresende, nicht bis zu den Wahlen in den USA, wird es wirklich nicht leicht werden.
Und der einzige richtige Weg ist, die guten Firmen zu einer guten Bewertung zu haben. Das rettet einen in jeder Situation. Nicht vielleicht für den Moment, aber für die mittlere Sicht.
Herr Leber, herzlichen Dank.
Prima. Herr Lochner, machen Sie es gut.
Danke, wie immer ein Vergnügen und ich hoffe für euch auch. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Wenn euch meine Videos gefallen, könnt ihr mir einen Riesengefallen tun, meinen Kanal abonnieren. Danke Ihnen in die Schweiz. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.